Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir an diesem Wahlsonntag zum Wesentlichen zusammenkommen, nämlich das ist die Anbetung unseres Herrn. Und danke, George, auch für dein Gebet, was du gesprochen hast. Wir handeln gemäß 1. Timotheus 2, wo wir ermahnt werden, dass wir Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringen für alle Menschen, auch für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Und das ist heute unser besonderes Gebet, dass Gott die, die in unserem Land Verantwortung tragen und auch in Zukunft tragen werden, segnen möge, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, dass wir das Evangelium im Frieden verkündigen können und dass wir Menschen in Freiheit zum Evangelium einladen. Wir danken Gott für Gnade in den vergangenen Jahrzehnten und wir befehlen uns ihm auch für die Zukunft an. Amen. Wir sind im Römerbrief und machen heute in Kapitel 2 weiter. Und ich weiß, dass ihr jetzt gerade eben gestanden habt, aber vielleicht noch einmal, es ist ein kurzer Text zur Lesung, stehen wir doch noch einmal auf. Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben, und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Bis hierhin das Wort Gottes. Wir nehmen Platz. Wir haben am letzten Sonntag über das erste Kapitel gehört, ab Vers 18, in dem der Apostel Paulus vom geoffenbarten Zorn Gottes spricht. Wir haben verstanden, dass das Evangelium, was Paulus in den Versen 16 und 17 uns vor Augen malt, erst dann von uns verstanden werden kann, wenn wir nicht nur die gute Seite der Nachricht des Evangeliums von Jesus hören, nämlich, dass er für Sünder gestorben ist. Zuvor, wir müssen aber die schlechte Nachricht verstehen, nämlich, dass wir alle Sünder sind. Und der Apostel Paulus ist in dieser Sache nicht nachlässig, sondern ihm ist es ein großes Anliegen, dass die Römer, die das damals gelesen haben, aber nicht zuletzt auch wir alle, das wirklich verstehen. Wir sind vor Gott in Schuld und hoffnungslos verloren. Und er beschreibt in diesen Versen ab Vers 18 bis Vers 32, in welch tiefe Abgründe uns unsere Auflehnung gegen Gott führt. Er sagt, und das ist nur ein kurzer Auszug zur Erinnerung, in Vers 29, die Menschheit ist voll von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Und die Liste geht weiter und weiter und weiter. Das ist eine schwere Anklage, die Bibel, die Gott durch den Apostel hier erhebt. Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund. Mit großer Wucht fällt der Vorwurf auf uns alle. Schuldig. Wer den Vorwurf hört, mag meinen, dass diese Anschuldigungen wohl auf andere zutreffen, aber doch nicht auf mich. Es ist so ein Reflex, der sofort in uns Raum einnehmen will. Wir hören die Analyse aus Kapitel 1 und sagen, ja, da draußen, da sind Gottesverächter, Freche, Treulose, Lieblose, aber ich bin nicht so. Während der Apostel in den vorherigen Versen im ersten Kapitel die Täter solcher furchtbaren Sünden im Plural benennt, wechselt er in Kapitel 2 nun in den Singular. Erst schreibt er in der Mehrzahl in Kapitel 1, zum Beispiel Vers 21, denn obgleich sie, das sind die vielen, Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht geehrt. Vers 24. Darum hat Gott sie auch dahingegeben. Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen. Aber jetzt wechselt er zum Du. Vers 1. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Wer du auch seist, der du richtest. Denn wenn du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Eben gerade noch, vielleicht auch am letzten Sonntag, mag unser innerer Finger auf die anderen gezeigt haben. Aber jetzt stehen wir plötzlich selbst im Lichtkegel des Scheinwerfers Gottes und hören ihn sagen, auch du bist nicht zu entschuldigen. Nun, hier spielt es keine Rolle, ob Paulus bereits an dieser Stelle explizit religiöse Juden meint, auf die er dann später in Vers 17 wörtlich zu sprechen kommt, oder ob er Heiden allgemein im Sinn hat, die sich über andere Sünder erheben. Letzten Endes betrifft es jeden, denn wir stehen alle in der Gefahr, auf andere zu zeigen und uns über ihr Verhalten zu empören. Dabei vergessen wir, dass auch wir uns vor Gott für unser Leben rechtfertigen müssen. Kommen wir dann wirklich besser davon als all die anderen da draußen? Unser Text will uns heute Morgen helfen, uns vor der Falle der Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit zu bewahren, indem uns zwei Wahrheiten hier, so versuche ich es zu gliedern, über das Gericht Gottes vor Augen gestellt werden. Zwei Wahrheiten über das Gericht Gottes, wenn wir sie verinnerlichen, mögen wir bewahrt werden vor Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass das Gericht Gottes auch vor äußerer Moral nicht Halt macht. Das Gericht Gottes macht auch vor äußerlicher Moral nicht Halt. Schauen wir uns nochmal den Vers 1 an. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Hier sind offensichtlich Menschen gemeint, die sich moralisch überlegen fühlen. Sie richten andere. Sie empören sich über deren Verhalten. Sie schimpfen. Sie verurteilen. Mal laut, mal leise, mal innerlich, mal äußerlich. Dabei merken sie nicht, dass auch sie trotz ihrer äußeren Moral schuldig sind. Denn, schreibt Paulus weiter, worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Also ist auch der Mensch, der meint, das Recht zu haben, auf die schlimmen Sünder zu zeigen, schuldig. Das Gericht Gottes kommt nicht nur über solche, die offensichtlich unmoralisch leben und sich damit sogar prahlen, wie wir in den Versen 26 zum Beispiel und 27 gelesen haben, wie sie sich dahingegeben haben in entehrende Leidenschaften und wie dort beschrieben wird, wie Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht haben mit dem widernatürlichen und auch die Männer gegeneinander entbrannt sind und wie sie Unzucht treiben in alle möglichen Richtungen. Nicht nur solche, heißt es jetzt, die offensichtlich unmoralisch leben, sondern auch die, die nach außen hin scheinbar alles recht machen und sich all dieser Punkte überhaupt nicht anklagbar erweisen, auch sie fallen unter das Gesetz, unter das Gericht Gottes. Unsere Grundannahme, und ich glaube, das ist ein Problem, dem wir häufig aufsitzen, die Grundannahme nämlich, zu meinen, Gott würde die Menschheit in zwei Gruppen unterteilen, nämlich in die moralisch Aufrechten und in die unmoralischen, diese Annahme ist falsch. Richtig ist, dass Gott die Menschheit in zwei Gruppen teilt, aber nicht in die, die moralisch einwandfrei nach außen hin leben und die, die unmoralisch in der Sünde sich suhlen. Sondern er kennt nur zwei Gruppen, die, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen und im Glauben an den Auferstandenen Jesus Christus folgen und die, die sagen, nein, ich habe meine eigene Gerechtigkeit, ich brauche nicht die eines anderen. Denn es heißt, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Auch die moralisch in Anführungszeichen einwandfreien fallen in diese Kategorie. Nachdem Paulus zuerst also über die sprach, die offen ihre Unmoral ausleben, nimmt er nun die ins Visier, die zwar äußerlich anständig daherkommen und ein augenscheinlich korrektes Leben führen, aber die ihre Gerechtigkeit aus sich selbst beziehen, sich überheben und aus ihrer Selbstgerechtigkeit über andere urteilen. Seine Botschaft lautet, auch du stehst unter dem Gericht Gottes und kannst ihm nicht entfliehen. Das bedeutet, jeder, der nicht in Jesus Christus ist, und seine Hoffnung allein auf ihn setzt, ist der gleichen Sünde schuldig, die er an anderen kritisiert. Egal wie wohlerzogen, rechtschaffend und fein wir auch daherkommen. Paulus argumentiert weiter. Er sagt, der Maßstab nämlich, den wir an andere legen, fällt uns auf die eigenen Füße. Vers 2. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Du legst eine Norm an andere, die erreichen deine Norm nicht und du richtest, du überhebst dich über sie. Während du dies tust, so Paulus, darfst du nicht vergessen, dass die Messlatte, die du an anderen anlegst, auch an dich angelegt wird. Und diese Messlatte verurteilt auch dich. Ich habe mich erinnert an die Zeit der Klimakleber. Zwei Mitglieder der Gruppe Letzte Generation sollten am 30. Januar 2023 vor dem Amtsgericht in Bad Cannstatt erscheinen, um sich für eine Straßenblockade in Stuttgart zu verantworten. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da waren ja viele Gerichtsprozesse damals. Und diese zwei sollten nun also erscheinen, weil sie sich festgeklebt hatten, um den Maßstab der CO2-Reduktion an die bösen Autofahrer zu hängen. Nun sollten sie also vor Gericht sich verantworten, dass sie da, ich weiß nicht, was veranstaltet haben und was da für Kosten entstanden sind. Nun erschienen die beiden aber nicht, weil sie saßen im Flugzeug auf dem Weg in den Urlaub nach Bali und Thailand. Könnt ihr euch erinnern? Damals ging eine Welle der Empörung durch die Medien, jedenfalls teilweise. Und warum? Warum hat das die Leute empört? Weil man die beiden der Heuchelei bezichtigte. Sie legten einen Maßstab an andere, richteten über sie, aber wurden ihrer eigenen Norm nicht gerecht. Setzen sich ins Flugzeug und ballern das CO2 aus der Düse hinten raus, was das Zeug hält. Genau das meint Paulus hier. Und auch nochmal hier, an dieser Stelle auch. Jetzt zeigen wir nicht auf die, sondern denken dran. Du bist nicht zu entschuldigen. Du tust das vielleicht nicht in Fragen des Klimaschutzes, sondern in ganz anderen Fragen. Das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Weil der Maßstab wird auch an dich angelegt. Ja, was ist denn der Maßstab? Was ist denn dein Maßstab, mit dem du die anderen beschaust? Was ist es? Vielleicht sind ja auch einige hier, die sagen, ja, Klimaschutz. Andere sagen, politische Themen. Andere sagen, moralische Fragen. Was ist der Maßstab, mit dem du andere prüfst? Nun, in unserer Kultur, auch wenn wir es nicht immer explizit sagen, sind es aber zunächst mal grundlegend die 10 Gebote, tatsächlich. Schließlich basiert ein Großteil unseres Zivilrechts auf den 10 Geboten. Wenn zum Beispiel Gesetze zum Schutz der Würde alter Menschen verabschiedet werden, dann stammt der Grundgedanke aus dem 5. Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Wenn Gesetze gegen das Töten beschlossen werden, diskutiert wird, ob es Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen geben sollte, damit die Unfalltoten weniger werden, in welcher Hinsicht auch immer, wenn es um den Schutz von dem Leben anderer geht und entsprechende Gesetze verabschiedet werden, dann stammen diese Grundgedanken aus dem 6. Gebot, du sollst nicht töten. Auch Gesetze zum Schutz des Eigentums, du sollst nicht stehlen, oder zum Schutz der Ehe, du sollst nicht Ehe brechen, sind in den 10 Geboten verankert. Nun hören wir von den furchtbaren Taten der Gottlosen in Römer 1, letzten Sonntag, eben auszugsweise zitiert und denken bei uns, mich trifft das nicht. Ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, schließlich kenne ich ja die 10 Gebote. Oder die 12 Gebote, wie mein Onkel mal sagte, der nicht mehr genau wusste, wie viel es waren. 10 oder 12. Ich kenne sie alle, die 12 Gebote, rief er mir zu, auf dem Friedhof, als wir seine Frau besuchten. Also die tote Frau besuchten. Also nein, also ja, die Frau lag dort und wir haben sie besucht am Grab. Du sagst, ich bin nicht so wie die. Du siehst den Eltern Ungehorsamen und berufst dich auf das 5. Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Aber Paulus fragt heute Morgen, hast du das wirklich getan? Hältst du den Maßstab, den du anderen anlegst, ein? Hast du immer respektvoll mit deinen Eltern gesprochen? Nur gut über sie gedacht? Warst du immer angemessen dankbar? Hast du nie ein schlechtes Wort über sie verloren? Oder wir berufen uns auf das 6. Gebot. Du sollst nicht töten. Ich bin besser als die anderen. Wir fühlen uns gut. Habe ich nie getan, sagst du? Wirklich nicht? Wo doch Gott auf unser Herz schaut und Jesus später in der Bergpredigt dieses Gebot noch in der Weise verschärft, als dass er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Ein innerer Zorn setzt Gott gleich mit Töten. Hast du das niemals getan? Wir sagen, die Ehe habe ich nie gebrochen. Das siebte Gebot stets gehalten. Ich bin nie ausgeschert. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das neunte Gebot sagt, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Habe ich gehalten, sagst du. Paulus fragt heute Morgen wirklich, ist der Maßstab, den du anlegst an andere, der, dem du auch standhalten kannst? Hast du niemals die Wahrheit zu deinen Gunsten verdreht, Dinge weggelassen, damit du besser davonkommst? Hast du nie begehrt, was jemand anderem gehört? Nie etwas in deinem Leben über Gott gestellt? Die Richtlinien, anhand derer wir andere verurteilen, ist derselbe Maßstab, der uns anklagt. Römer 2, Vers 2, noch einmal, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, die 10 Gebote, gut, das ist eine Sache. Ich bin mehr der Bergpredigt-Typ. Ich bin mehr so dieser, der sich an die Lehren des sanften Jesus hält. Wenn jemand so etwas sagt, zeigt er, dass er Jesus vermutlich nicht wirklich kennt. Denn in der Bergpredigt, wie ich eben schon gezeigt habe, schwächt Jesus die Gebote nicht ab, sondern er transferiert sie von den Äußerlichkeiten tief in unser Herz hinein, macht deutlich, dass die Sünde bereits im Herzen beginnt und wir tatsächlich deswegen allesamt schuldig sind. Gott geht es nämlich nicht um unser äußerliches Verhalten, worauf wir so vordergründig achten, sondern um unsere innere Übereinstimmung mit seinem Wort. Wer sich auf die Bergpredigt beruft, meint dann meistens die Seligpreisungen. Und da stehen dann ja so wunderbare Dinge drin, wie glückselig sind die geistlich Armen, glückselig sind die Trauernden, die Barmherzigen, die, die reinen Herzens sind, die Friedfertigen, die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Die meisten moralischen Menschen sehen sich zumindest in dieser Beschreibung gut wiedergegeben. Sie halten sich für sanftmütig, für barmherzig, für rein und friedfertig. Sie bilden sich ein, dass sie tatsächlich nach Gerechtigkeit dürsten und manchmal deswegen sogar verfolgt werden. Aber sind wir mal ehrlich, wer verkörpert diese Eigenschaften wirklich? Kennst du jemanden, der voll und ganz diesen Kategorien standhält? Wohl kaum. Die einzige Person, die das tat, ist Jesus selbst. Er war sanftmütig, er war barmherzig, immer. Er allein verkörpert Gerechtigkeit und er allein litt wirklich dafür. Nun gibt es Menschen, vielleicht bist du auch heute Morgen hier, und sagst, naja, also das mit den moralischen, mit dem religiösen Kram, das ist nicht so meins. 10 Gebote, lass mal. Und Bergpredigt auch nicht. Weißt du, Pastor, ich habe ganz andere Qualitäten. Mein Maßstab ist mein geradliniger Charakter. Vielleicht haben wir ja heute Morgen auch hanseatische Kaufleute vom alten Schlag noch hier so. Wo der Handschlag, das Wort noch etwas gilt. Das sind Menschen, die glauben an das Prinzip Fair Play. Ich bin fair, geradeaus, stehe zu meinem Wort. Ich war immer fair, sagen sie. Paulus fragt, stimmt das wirklich? Es gibt schlicht niemanden, der sich immer korrekt anderen gegenüber verhält. Was ist dein Maßstab, mit dem du dich vor anderen und auch vor dir selbst in ein gutes Licht rückst? Um vor anderen besser darzustellen und auch um dein eigenes Gewissen zu beruhigen. Und zu schauen, wer nicht so gut abschneidet wie du. Unsere Doppelmoral prangert Jesus in der Bergpredigt mit diesen Worten an. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, sagt Jesus. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Wir lernen hier heute Morgen, dass das Gericht Gottes nicht Halt macht vor den äußerlich moralisch einwandfreien Menschen, sondern dass wir alle unter seinem gerechten Gericht stehen. Zweitens, wir lernen auch, dass das Gericht Gottes wahr und unausweichlich ist. Vers 2. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. In diesem kleinen Satz steckt eine unheimlich befreiende und frohmachende Information. Nämlich, dass Gott sein Gericht in Wahrheit spricht. Er ist nicht wie ein Richter, der eine Waage der Gerechtigkeit in seiner Hand hält und die dann zu einer Seite ausschlägt, weil ein Geldsack dranhängt oder ein Mensch dranhängt, von dem er etwas Gutes oder Vorteile sich verschafft. Nein, die Gerechtigkeitswaage Gottes ist balanciert. Das ist eine unheimlich gute Nachricht. Wir können darauf vertrauen, dass Gottes Gericht und Urteil über die Menschheit und auch über Singular, über dich, wirklich gerechtfertigt ist. Wir brauchen ihm nicht zu unterstellen, dass er zu einer Seite oder zur anderen Seite zu sehr ausschlägt. Er ist weder zu lasch, noch ist er zu hart. Die Bibel sagt, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist. Er lässt sich nicht manipulieren oder um den Finger wickeln, sondern er schaut mit einer Klarheit nicht nur die Menschheit insgesamt an, sondern auch dich und dein Leben. Er ist unbestechlich in seinem Gericht. Das ist gut zu wissen, dass er dich nicht negativ übervorteilt. Denn der Herr, euer Gott, ist der große Gott, heißt es im 5. Mose 10, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Ja, ihr guckt mich an, als wenn das so selbstverständlich wäre. Überlegt ihr mal, wie es ist in korrupten Staaten, wo Richter manipuliert werden und Urteile gefällt werden, nicht in Gerechtigkeit. Es ist schlimm. Es ist furchtbar, wenn Menschen unschuldig ins Gefängnis verbannt werden, obwohl sie nichts getan haben. Gottes Urteil ist immer gerecht und fair. Psalm 98,9, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Er bevorzugt niemanden. Seine Strafe entspricht dem Maß des Verbrechens. Sein Urteil erfolgt in Wahrheit, sagt der Apostel, und ist somit immer richtig. Er spricht die Unschuldigen frei und die Schuldigen verurteilt er. Sein Urteil ist angemessen und unanfechtbar. Es kann nicht in Frage gestellt werden. Jeder Angriff auf das Urteil Gottes ist vergeblich, weil es ist gerecht. Auch sein Strafmaß ist gerecht. Manchmal will uns das Gefühl beschleichen, wenn wir gerade solche Texte lesen. Ja, Herr, aber muss es denn so radikal sein mit deinem Urteil über den Sünder? Und vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und hast dir schon mal die Frage gestellt oder den Zweifel in dir gehegt, ist das mit der ewigen Verdammnis und der Hölle wirklich wahr? Können wir so einem Gott Glauben schenken? Wir zweifeln an seinem gerechten Urteil. Kennst du das? Du zweifelst vielleicht auch nur mal einen Moment dran. Heute Morgen werden wir daran erinnert, Gottes Gericht erfolgt in Wahrhaftigkeit. Und damit auch das Urteilsmaß, was er spricht, ist unanfechtbar. Er ist das einzige Wesen im gesamten Universum, was unbestechlich ist und absolut wahrhaftig und treu ist. Und deswegen ist sein Urteilsspruch auch korrekt und kann von uns nicht angefochten werden. Es heißt in 5. Mose 32, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Auch sein Zorn über die Sünder, wie wir letzten Sonntag gehört haben, und wie Paulus in Kapitel 1, Vers 18 beschreibt, auch sein Zorn ist gerechtfertigt. Denn sein Gericht erfolgt in Wahrheit, Vers 2. Aber nicht nur das, sondern sein Gericht ist auch unausweichlich. Vers 3, denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Paulus macht hier klar, dass es aus dem Gerichtssaal Gottes keinen Notausgang gibt. Flucht ist nicht möglich, weder für die, die offensichtlich unmoralisch leben, noch für die, die sich mit äußerer Moral schmücken. Denn 2. Korinther 5, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Römer 14, Vers 10, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Nun, wir haben verstanden, anhand des Kapitel 1 und auch der ersten drei Verse aus Kapitel 2, dass wir vor Gott schuldig sind und dass sein gerechtes Urteil, sein heiliger Zorn und die ewige Verdammnis auf uns ruht und auf uns wartet. Aber doch bleibt die Frage, ob es nicht doch einen Weg gibt, seinem Urteil zu entgehen. Und das ist die große Botschaft des Römerbriefes. Denn hier wird uns das Evangelium von Jesus Christus erklärt. Zu dem Evangelium gehört, dass wir verstehen müssen, wir sind verurteilt, auf uns selbst gestellt. In der Gerechtigkeit, die wir meinen, zeigen zu können, haben wir keinen Bestand vor Gott. Die einzige Möglichkeit, dem gerechten Urteil Gottes zu entgehen und im Gerichtssaal des Höchsten freigesprochen zu werden, besteht darin, sein Urteil über uns zu akzeptieren. Das ist der erste Schritt. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen hier in der Predigt. Akzeptierst du wirklich das objektive Urteil Gottes über dein Leben? Das ist der erste Schritt zur Befreiung. Du musst anerkennen, von Herzen sagen, Herr, Gott, du hast recht. Das Einzige, der einzige Weg, der ewigen Strafe Gottes zu entgehen, besteht darin, anzuerkennen, dass sein Urteil richtig ist. Wir müssen dem, was er über uns sagt, von Herzen zustimmen und sagen, ja, Herr, was mich betrifft, hast du recht. Ich verdiene die Verdammnis. Wir müssen bekennen, Herr, du hast recht, ich habe mich geirrt. Als ich versuchte, mich vor dir und vor Menschen zu rechtfertigen, ich erkenne an, dass ich keine Argumente mehr habe. Ich bin tatsächlich nicht zu entschuldigen. Du hast recht, Gott, ich verdiene die Verdammnis. Ich strecke meine Waffen und ich sage schuldig in allen Punkten. Aber Gott, hast du nicht deinen Sohn gesandt, damit er für meine Schuld stellvertretend bezahlt? Deswegen laufe ich im Glauben zu deinem Sohn, Jesus Christus, und will ihm vertrauen, dass die Strafe, die er am Kreuz trug, auch meine Strafe war. Bitte, gerechter Richter, schau nicht länger mich an, sondern sieh doch, ich bin durch den Glauben in Christus verwurzelt. Und nun stehe nicht mehr ich hier, sondern dein Sohn steht vor dir. Und er ist allein ohne Schuld. Gott, der Richter, urteilt in Wahrheit. Die Strafe für unsere Schuld trägst entweder du allein oder Jesus Christus, der Unschuldige. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden, sondern hat das ewige Leben. Zu glauben heißt, Gottes Urteil über mich zu akzeptieren und meine Gerechtigkeit nicht länger in vermeintlich moralischer Überlegenheit zu suchen, sondern allein bei Jesus. Wir entkommen dem gerechten Urteil Gottes über uns nur dann, wenn wir das Urteil Gottes zuerst akzeptieren und uns schuldig bekennen, um dann zu Christus zu gehen, der unser Urteil für uns getragen hat, damit wir es niemals tragen müssen. Paulus ruft heute Morgen ganz ernst in unsere Mitte hinein: Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist. Du brauchst Jesus, er ist deine einzige Hoffnung. Wir haben in dieser Predigt gesehen, dass wir genau der Dinge schuldig sind, die wir bei anderen verurteilen. Wir haben gesehen, dass Gottes Urteil immer angemessen und recht ist. Es entspricht stets der Wahrheit. Und wir haben gesehen, sein Gericht ist unausweichlich. Deshalb sind wir ohne Entschuldigung. Unsere einzige Hoffnung vor dem gerechten Gott besteht darin, an den zu glauben, der für uns zur Gerechtigkeit Gottes wurde. Und das ist, was Paulus diesem ganzen Abschnitt vorneweg stellt. Ich lese es noch einmal zum Abschluss. Römer 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes, das ist die Gerechtigkeit Christi. Aus Glauben kommt sie, durch Glauben zu dir. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Er lebt nicht aus seiner Moral. Er lebt nicht aus seinen Leistungen, nicht aus seinen Werken, nicht aus seiner Überheblichkeit, nicht aus seiner Selbstgerechtigkeit, sondern er lebt allein durch den Glauben an den, der alles bezahlt hat. Möge das in unseren Herzen sein. Und ich glaube, das ändert auch unseren Blick auf unseren Nächsten. Wir werden eine Gemeinschaft zunehmend, noch mehr als wir schon sind, von Menschen, die einander lieben, die nicht sich gegenseitig verurteilen, sondern die erkennen, ich selbst lebe täglich aus dieser Gnade. Und ich will mich nicht überheben über den anderen, sondern für ihn da sein, beten und Gott bitten, dass er Veränderung schenkt. Und er wird es tun. Amen. Lass uns aufstehen zusammen. Ja, danke, Herr, das ist so, so wunderbar, dass wir hier auch an dieser Stelle Befreiung erleben durch das Evangelium. Du siehst, wie manche von uns und wir alle ja immer wieder auch in dieses Muster hineinfallen, indem wir nämlich andere beurteilen und verurteilen und dabei ganz außer Acht lassen, dass wir selbst gemeint sind. Du siehst unsere Empörungen über unseren Nächsten. Du siehst unser Pochen auf unser Recht. Du siehst unsere Überheblichkeit, unsere Bitterkeit, die letztlich auch aus solch einem Verhalten entsteht. Du siehst all das Pharisäertum, alle Frömmigkeit. Herr, du hast zu den Pharisäern gesagt, ihr seid wie getünchte Gräber, angemalt von außen. Herr, bewahre uns davor, sondern lass uns wirklich aus diesem Evangelium leben. Und hilf uns, dass wir das auch den anderen weitergeben. Ich bete auch für Menschen heute Morgen, die noch nicht ihr Vertrauen ganz auf dich gesetzt haben, Herr. Wir hatten nur einige Beispiele von möglichen Maßstäben, die wir an uns und anderen anlegen. Was immer es auch sein mag bei dem einen oder anderen, Herr, hilf, dass wir erkennen, dass letzten Endes du der Maßstab bist, dem wir gerecht werden müssen, aber es nicht können, weil wir allesamt versagt haben. Öffne unsere Augen, auch die Augen derer, die dies vielleicht zum ersten Mal gehört haben, und schenk du neues Leben, wirkliches Vertrauen in das Werk Christi auf Golgatha, sodass eine Veränderung der Herzen erfolgt. Wir danken dir für deine Gnade, die wir auch heute in Empfang nehmen dürfen. Amen.